Hi, hier sind Aido und Aaron von Musa da und ihr hört den Podcast von krachfink.de.
Ihr seid beide Musiker und von daher gehe ich davon aus, dass ihr beide viel Musik hört. Deshalb würde mich mal voll interessieren, was der letzte Song, den ihr jetzt gehört habt, bevor dieses Gespräch angefangen hat.
Ganz ehrlich, Aido, fang du an. Das Coole zuerst.
Komm, sag du.
Ich habe Ozzy Osbourne habe ich gehört.
Welchen Song?
Diary of a Madman. Kennst du die Platte, zweite?
Ja, natürlich.
Kenn ich. Ja, lieb. Wahnsinnsplatte.
Ist doch gut. Ist doch nicht uncool. Also das kann ich unterbieten, auf jeden Fall.
Nee, ich liebe Ozzy, aber Ozzy hat halt auch viel Scheiß gemacht in letzter Zeit, deswegen.
Was meinst du, inwiefern? Also was er mit der Musik gemacht hat oder was er so als Ozzy Osbourne?
Nee, ist halt sehr poppig und ziemlich glatt. Obwohl die letzte Platte ganz gut war, aber die Studioalben haben mich weniger interessiert. Dennoch höre ich sehr gerne die ersten zwei Scheiben, die Blizzard of Oz und Diary of Madman. Das ist ein Klassiker, finde ich sehr, sehr gut.
Ja, fand ich mich auch. Ich hätte ihn beinahe live gesehen vor 5 Jahren und habe ihn, glaube ich, vor 3 Jahren oder so dann endlich live gesehen. Beim ersten Mal ist er nicht rausgekommen, weil es ihm nicht gut ging. Und ja. Also die Vorband hatte schon gespielt. Das war Black Label Society. Und beim zweiten Mal, jetzt kam er raus und ich war total überrascht. Ich habe mir gedacht, was haben die dem denn gespritzt? Der war sowas von agil und das fand ich cool.
Ja, das ist richtig.
Aido, wie sieht's bei dir aus?
Mit Ozzy?
Mit Ozzy oder was du zuletzt gehört hast, wie du möchtest.
Also ich mag Ozzy auch sehr gerne. Und ich finde ihn auch poppig gut. Was habe ich hier gehört? Ich hatte hier so eine Playlist laufen. Ich glaube, das war Grimes. Hier diese Techno-Tussi von Elon Musk.
Ach, die... Ja, die eigentlich irgendwie so ein bisschen mein...
Tussi darf man gar nicht sagen.
Tussi darf man nicht sagen?
Ich glaube nicht.
Doch, ich glaube schon. Okay, Ozzy Osbourne haben wir abgehakt. Das Letzte, was ich gehört habe, war das Pack mit Ich habe mich nicht so gut ernährt in letzter Zeit, aber eher zufällig. Aber wir wollen ja über euer Album reden. Ihr müsst mir als allererstes mal sagen, ich würde eure neue Band aussprechen, Musa Da. Aber ich habe jetzt ganz oft gehört, Musa Duck. Wie sagt man denn?
Da ist richtig.
Musa Da, ne?
Also, das ist das Duck. Das ist falsch.
Ja, gut.
Das sagt der Deutsche.
Das sagt der Deutsche.
Behauptet denn sowas?
Boah, das
ist das Duck halt.
Wegen Donald Duck. Weißt du, die Brücke.
Ah, okay, verstehe.
Genau.
Also, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hattest du, Aaron, eigentlich die Idee überhaupt zu dieser Musik erstmal, ne? Was war denn deine Idee?
Ach, die Idee war eigentlich, eine Platte zu machen, die ein bisschen härter wird. Aido und ich haben uns dann immer wieder Sachen zugeschustert und er hat gesagt, hier, schau dir das mal an, hör dir das mal an. Und da habe ich ihm Sachen geschickt und wir wollten eigentlich was ziemlich Krasses machen und wurde es dann letztendlich auch. Aber wenn Aido drüber singt, dann kriegt es ja dann immer die Popnote und deswegen... ist die Platte auch, glaube ich, deswegen so vielseitig geworden.
Nimmt man sich dann so ein wie Aido, ist jetzt eigentlich voll fies, dass wir so über dich reden, aber nimmt man sich dann so ein wie Aido als Kontrast?
Nee, ach, da hab ich mir keine Gedanken gemacht, sondern jeder Song hat das bekommen, was es braucht. Und zum Beispiel Coinbank ist eine Nummer, die ich vorher schon komplett fertig hatte. Mhm. Und da habe ich ganz anders drauf gesungen. War auch mit dem Flo von Sportfreund Stiller und der Tasketen-Song. Den haben wir halt live, sowieso eher eine Gaudi-Band gewesen und da gab es diesen Mittelteil, den wir noch gelassen haben, aber vorher hat Aido eine komplett andere Nummer draus gemacht. Und das war bei den anderen Songs zum Glück nicht so, weil die waren alle Songs, die mit dem Thomas dann im Proberaum entstanden sind. Mhm. Und Aido hat dann draufgesetzt und sein Ding draus gemacht.
Machst du das gerne so, Aido? Also machst du es bewusst, dass du da, wie er jetzt sagt, sanft drauf singst, um da was dagegen zu stemmen oder würdest du auch gerne mal richtig aggressiv dagegen anschreien?
Ich kann das gar nicht so gut mit dem Anschreien. Also ich habe ja auch viele Demos von dir bekommen, wo viel geschrien wurde. Aaron ist ja so ein, der schreit ja gerne.
Ich singe aber auch gerne. Manchmal schreie ich auch gerne, aber ich singe auch gerne. Es ist einmal so, einmal so. Bei diesen ganzen Songs, die du...
Aber ich ja, habe doch die Frage bekommen jetzt. Lass mich ausreden. Ich habe nur Schrei-Demos von dir bekommen und dieses, was am Ende von Coinbank ist. Das war gesungen. Alles andere war für mich eher geschrien. Eigentlich mache ich das gar nicht so gerne. Eigentlich bin ich auch in die Musik gerne involviert, aber das war in dem Fall eigentlich praktisch, dass das alles schon fertig war. Ich konnte aus vielen, vielen Demos auswählen, wo ich eine Idee zu hatte und wozu, wo auch nicht. Ich habe auch oft gesagt, Aaron, dann sing du das doch. Wollte aber nicht.
Habt ihr mal zusammen auch versucht, also dass ihr beide singt?
Ja, ich bin allerdings der Meinung gewesen, dass die Stimmen nicht gut funktionieren zusammen. Deswegen habe ich gesagt, entweder du oder ich. Wir haben auch einen Song gehabt, wo wir alle drei gesungen haben. Der hat es aber nicht auf die Platte geschafft.
Mhm. Hätte mich mal interessiert, wie das wie sich geklungen hätte.
Das war ein Song, wo wir dreisprachig gesungen haben. Zweisprachig. Auf Türkisch, Armenisch. Eigentlich eine gute Nummer, aber die Gesänge waren noch nicht so ausgearbeitet. War nicht richtig geil.
Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen, wenn wir jetzt über Musa Da sprechen und auch jetzt noch mal so das Artwork uns anschauen, dann ist ja da eben dieser Berg Moses zu sehen und dieser schöne Schriftzug, der mir sofort aufgefallen ist. Und irgendwie nehme ich die ganze Zeit auch nur diesen Berg wahr. Wenn man aber richtig hinschaut, sieht man, das Bild ist fast zweigeteilt, aber nicht genau zweigeteilt. Was ist denn auf der anderen Hälfte zu sehen? Ein Boxer, der einen auf die Fresse gekriegt hat? Oder was sieht man da? In welchem Zusammenhang steht es denn?
Ja, es war so, dass wir ursprünglich eine Cover-Idee hatten, die einen Ringer gezeigt hat und die gleiche Landschaft. Mhm. Aber Bildrechte von dem Ringer haben wir nicht bekommen. Deswegen hat der Cover-Designer Sven Fortmann, ein klasse Typ, die Idee gehabt, einfach einen Boxer stattdessen einzubringen. Und dieses Foto hat er gehabt und auch die Rechte dazu. Auf der anderen Seite ist auch nicht der Berg Musa Da, sondern ist einfach eine Alpenlandschaft.
Okay, das ist gar nicht dieser Berg. Okay, ja, denkt jetzt aber natürlich jeder, logisch, ja.
Ja, meine ich ja, das einfach mal aufzulösen. Und dann die Kontraste auch. Also wir wollten etwas, unstable hieß das Bild, was er gemacht hat. Mhm. Unstabil. Und Stabilität ist auch in einem Verhältnis zu sehen. Einmal diese schöne Landschaft und dann hat man diese harte, muskulöse Boxer-Tätig, die dann diese scheinbar stabile Natur in eine andere Richtung zu reißen. Und deswegen hatten wir auch ursprünglich vor, das Album Unstable zu nennen, wobei ich dann nicht so happy war mit dem Wort, weil Unstable könnte man ja dann auch sehr leicht die Musik beziehen und dann hat man eine Steilvorlage für Leute, einfach sich lange mit dem Titel zu beschäftigen. Mhm. Und ich persönlich liebe Alben, die mit dem Debüt, so wie Black Sabbath, die erste Platte Black Sabbath hieß, oder Harmful Harmful, oder Blackmail hieß auch die erste Blackman ist auch Blackman, oder?
Ja.
Also? Genau. Ja. Und dann Musa Da.
Nicht aus denselben Gründen. Uns ist gar nichts eingefallen damals.
Ja.
Das wollte ich jetzt nämlich wissen, weil ich finde es als Hörerin immer voll unbefriedigend, wenn ein Album keinen Titel hat. Und als Rezensentin schreibt man dann immer, wenn dann das dritte oder vierte Album ein Self-Titled ist, dann schreibt man immer: Oh, das ist wahrscheinlich ein Hinweis, dass es jetzt zurück zu den Wurzeln geht. Und ich finde es irgendwie schade. Aber du sagst jetzt, Aaron, das ist für dich, du findest es gut?
Ich finde es gut. Ich liebe das, wenn die ersten Alben einfach, weil es ist ja eine Debütplatte, es ist eine Geburt. Und wenn diese Geburt zu bedeutungsschwanger wird, finde ich das eher hinderlich.
Aber es ist gut, dass du es jetzt mit Geburt vergleichst, weil genauso ist es für mich. Das ist so, wie wenn du dein Kind aus dem Krankenhaus raushältst und es heißt Self-Titled. Weißt du, es hat halt noch keinen Namen. Das ist irgendwie so, aber ich kann es auch aus deiner Sicht nachvollziehen.
Die Geburt von meinem Sohn, der dann so heißt wie ich, so kann man das aussehen.
Stimmt, so kann man das auch sehen. In welchem Zusammenhang steht denn der Titel von der Platte? Steht er überhaupt in irgendeinem inhaltlichen Zusammenhang mit den Songs? Ich habe es jetzt bei dem letzten, bei diesem Musa Da Song, der ja auch so heißt, da habe ich jetzt geschrieben, das war der einzige Moment, wo ich dachte, oh, das könnte vielleicht so eine Vertonung von dieser Thematik sein.
Das war so, als ich mit Thomas im Proberaum war, habe ich noch das Bedürfnis gehabt, was Schwermütiges auf das Album zu bringen. Etwas, was auch die Thematik, diese armenische Thematik, armenisch-türkische Thematik reinbringen könnte. Und da hatte ich wirklich diese Melodiebögen schon im Kopf. Ich habe einfach die Gitarre sehr tief gestimmt und wollte es estral und wie möglich arrangieren, auch von der Gitarre her und etwas Pathos reinbringen, was ich bei vielen Bands auch sehr gut finde, wenn Neurosis pathetisch, also Pathos reinbringen oder Unseen mit ihren heftigen tiefer gestimmten Songs, die mich da inspiriert haben. Und ich finde auch, die Melodiebögen sind orientalisch angehaucht, was man ja dann sieht. Dadurch hatte ich die Idee, Friedrich Paravicini dazu zu holen, der einfach das noch orchestriert hat und diese Harmonien genommen hat und dann Streicherarrangements hinzugefügt hat, die das dann noch orientalischer machen. Und ich finde, dass diese melancholische Stimmung dadurch krass verstärkt wurde.
Aber das ist auch der einzige Song, der wirklich in Zusammenhang mit dem Titel und mit dieser Geschichte von dem armenischen Völkermord beziehungsweise von diesem Widerstand, der in diesem Buch beschrieben wird, zusammenhängt.
Genau, also von meiner Seite schon. Darum hatte ich auch die Idee, das Lied einfach Musardach zu nennen.
Jetzt hast du gesagt, Aldo, du hast quasi ganz viele Demos bekommen und dann hast du dir dazu Gedanken gemacht. Was war dann jetzt genau der Einfluss, den du nehmen konntest? Also warst du komplett frei, was die Gesangslinien angeht, wenn du sagst, du hattest jetzt schon was Geschriebenes als Vorlage?
Da war ich schon frei. Mir ist auch nicht zu allem was eingefallen bei den ganzen Demos. Aber die, wo mir was eingefallen ist, haben wir ja dann auch vertont. Es gab auch noch viel mehr Songs.
Du hattest die Texte und Ideen für Gesangslinien oder hast du dir die Gesangslinien zu der Musik überlegt?
Zu der Musik.
Ah, okay.
So, einfach zu der Musik, ob da was aufpoppt oder nicht. Wie gesagt, das war sehr praktisch. Also ich musste, das war wie in so gemachte Nester setzen. Mit der großen Auswahl hat das auch echt Spaß gemacht. Ist ja ein sehr dankbarer Job, wenn man drei so gute Musiker um sich hat, die, wo du weißt, es wird schon gut. Mhm. Man macht dann einfach, das macht dann einfach auch Spaß.
Du hast jetzt gesagt drei. Wer jetzt zählt ja eigentlich nur Thomas und Aaron, aber da gehört ja noch Moses mit dazu, der unter anderem.
Ich zähle ihn immer mit.
Ja, ich zähle ihn auch mit.
Ich muss den immer mitzählen. Der hat mir sehr geholfen bei dieser Platte und ich glaube uns allen irgendwie.
Ja,
durch seine Präsenz, durch seinen Eifer, die Motivationsschübe, die er immer gegeben hat. Super.
Ich finde auch, dass Aldo, wenn er dann sich auf diese Musik eingelassen hat, sehr schnell ein Gespür dafür hatte, ob das passt oder nicht. Oft haben wir uns dann hin und her geschrieben. Ist das okay, die Richtung? Und dann fand ich so okay. Dann hat es dem Thomas geschickt und hat auch gesagt, ja, ist cool, lass uns dafür gehen. Und zwei, drei Stück, da gab es halt nichts. Oder da hat zum Beispiel bei Halo, da bin ich sehr froh, dass ich fand Halo immer sehr, sehr stark von der Energie her. Aber der Refrain hat nicht gestimmt. Vorher hieß der Song Godzilla und Aldo kam nicht mit dem Refrain zurecht. Dann war klar, okay, entweder der Song fliegt raus oder ich muss mir was Neues für den Refrain einfallen lassen und zum Glück ist dann was gekommen und was auch sehr konform ging mit Aldos Kreativität.
Ich muss mal kurz gucken, welcher Song Halo ist. Warte mal.
War die erste Single, die rauskam, die Nummer 4.
Ah, die bisschen klingt wie so Queens of the Stone Age zu Songs for the Deaf Zeiten, nur in nochmal abgedrehter. Ja, ja. Das ist einer dieser Songs, den hört man, glaube ich, am besten direkt auf dem Ohr. Wenn du den so nebenbei hörst, dann hört sich es wirklich an wie so eine Teigmaschine oder so irgendwas. Und man muss den richtig klar hören. Der Song lebt ja extrem von dem Gegensatz. Den hätte, glaube ich, gar niemand anders singen können als Aldo. Ich habe die vorletzte Podcast-Folge Aldo aufgenommen mit Summer and the Giantess. Und dann sagte Nasabi, die da singt, der deutsche Billy Corgan. Findest du gut?
Ich weiß gar nicht, ob das so ein geiles Kompliment ist. Ich finde ja eigentlich gar nicht so gut.
Ja, der sägt sich halt durch die Musik. Ich finde, Billy Corgan ist noch mittiger und hat mehr Mitten. Ich finde aber Billy Corgan besser, als wenn man sagt, du klingst wie Placebo.
Ja, finde ich auch. Zum Beispiel das Kate Bush Cover. Boah, finde ich eigentlich eine richtige Frechheit.
Das finde ich ja tatsächlich mal eine gute Coverversion. Haben die echt gut gemacht.
Findest du?
Irgendwie ja. Ja, also zumindest instrumental finde ich die sehr, sehr gelungen.
Kate Bush, welches Lied?
Running up that hill. Instrumental ja, aber der Gesang. Wir sprechen ja jetzt über Gesang.
Ja, das muss ich mir nochmal anhören. Damals war ich ein bisschen sauer, dass mir das nicht eingefallen ist.
Vielleicht ist es auch so, dass die es eigentlich gut gemacht haben, aber genauso wenig, wie man Helge Schneider nachmacht, macht man Kate Bush nach. Das ist einfach so einzigartig. Da finde ich, da kann man sich nicht hinstellen und sagen, so, ich bin jetzt hier der Typ von Placebo, ich singe jetzt wie Kate Bush.
Die hat es ja eben nicht so gemacht. Die hat es ja echt komplett anders gemacht. Das fand ich irgendwie gut. Weil alle anderen Coverversionen von denen, die konnten gar nichts, finde ich.
Was haben die denn noch gecovert?
Bonnie M.
Bonnie M?
Es gab mal so eine Coverplatte von denen. Da war echt nur das gut. Vielleicht war das auch mein Kompromiss zu sagen, okay, das geht noch, der Rest ist richtig scheiße. Aber Billy Corgan, mein Gott, Gibt echt Schlimmeres. Melancholy mag ich immer noch, ein Spitzenalbum. Ich habe letztens aber die Siamese Dreams gehört. Heißt die so?
Ja.
Die gefällt mir gar nicht so gut, aber ich finde die erste gut. Die Gish ist unangefochten eigentlich meine Lieblingsplatte von denen.
Wann hast du die Melancholy zum letzten Mal gehört?
Letztens, weil ich mir die Box gekauft habe.
Ich habe es nämlich auch vor 2 Wochen gehört und habe mir dann gedacht, bei ein paar Songs, oh, die sind eigentlich besser, als ich in Erinnerung habe, aber auch bei ganz vielen Songs, oh, ist eigentlich viel beschissener, als ich in Erinnerung habe. So richtig krass, ganz, ganz toll und auch so, boah, ist aber auch ganz schlecht.
Und das Beeindruckende an diesem Album ist ja, dass das ein Doppelalbum, Doppel-CD-Album ist. Ist ja auf Vinyl, ist ja vierfach. Es sind einfach so viele Songs. Das war damals schon sehr beeindruckend, als das rauskam, wo alle gesagt haben, krass, die haben doch erst vor 2 Jahren eine Platte rausgebracht und dann jetzt so ein Monsterwerk, wo aber immer noch über die Hälfte gut ist.
Ja, eben.
Witzigerweise ist mein Lieblingssong auf der Platte, der sehr, sehr gut gealtert ist, ein Song, den gar nicht... Singt das Billy Corgan, We Only Come Out at Night? Ich weiß es gar nicht. Oder singt das Darcy?
Ich glaube, er singt es nicht.
Auf der Melancholy Dawn?
Ja. We Only Come Out at Night. Fast wie so ein Kinderlied.
Ja. Das ist dein Lieblingssong von dem Album?
Ja, weil der nervt nicht. Alle anderen nerven so ein bisschen. Es gibt noch einen langen Song, den finde ich auch cool.
Die erste Platte Gish, die war ja klasse, dann die zweite The Today's, das ist dann Siamese Dream, oder? Mit Today's the Day.
Ja, genau.
This Arm ist ja auch auf der Siamese Dream.
I used to be a little boy und so, ja. Und dann waren wir mit Guido Lukas im Studio und wir haben gemeinsam die Melancholy angehört und dann hat er sich festgelegt und dann hat er gesagt, das ist für mich die bestklingendste Platte aller Zeiten. In dem Moment hat er das gesagt. Deswegen immer, wenn ich vom Sound her, das war genau das, was er, schön dreckig, der Gesang drin, der sich dann durchsägt, brutale Gitarren und trotzdem sehr mittig und nicht dieses krasse Höhen, krasse Tiefen und Bass, Subbässe und in der Mitte passiert nichts. Guido hat mittigen Sound sehr geliebt und ich finde, das zeichnet sich auch bei, also zeichnet die Platte auch aus. Und deswegen, immer wenn ich die Melancholie höre, muss ich an Guido Lukas denken, dass er gesagt hat, das ist für ihn die bestklingendste Platte in dem Zeitraum.
Ich führe mal zurück zu eurer Platte, weil du jetzt gerade gesagt hast, bestklingendste. Ihr wolltet eigentlich in den Hansa-Studios aufnehmen. Habt ihr aber dann doch nicht gemacht. Warum denn nicht?
Weil Aido keine Lust hatte. Er hat gesagt, ich will nicht ich will nicht mit Dave Sadie aufnehmen, hat er gesagt. Und was hast du noch gesagt?
Ich will, dass es länger dauert als 4 Tage und ich will auf gar keinen Fall ein Hansa-Studio.
Nee, aber das hat sich irgendwie verflüchtigt. Ich glaube, das hat erstens mit der finanziellen Sache zu tun gehabt. Das war noch nicht klar, wie was passiert. Und Thomas hat dann auch sofort angeboten, ja, wir können das in meinem Studio machen. Und Moses meinte auch, dass das cool wäre. Und dann hat sich das dahin manövriert. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber am Ende waren wir nach der Session sehr glücklich und Moses wollte eigentlich nirgendwo anders mehr aufnehmen als in dem Studio von Tomate in Lichtenberg, Berlin.
Ach so, das heißt, ihr habt gar nicht im Transporterraum bei Moses aufgenommen, sondern ihr habt bei Thomas zu Hause aufgenommen.
Ja, also in seinem Studio. Thomas hat ein Studio, was er sich teilt mit befreundeten Bands. Aido hat aber mit Moses die Gesangsspuren gemacht. Wir haben die Platte live eingespielt und mit den Tracks, mit dem Roughmix der Tracks ist dann Moses mit dem Aido im Studio und hat dort die Sachen aufgenommen mit dem Aido und seinen Status als 4. Bandmitglied nochmal gefestigt, weil er hat wirklich sehr geile Sounds und ich habe ja ein paar Overdub-Gitarren mit ihm gemacht und da war schon klar, okay, er kann sich total reinfühlen in die Musik und hat Sounds reingebracht, die der Musik das Up-to-Date am Ende geliefert haben. Ja.
Entspricht es eurer Art, kreativ zu sein und Musik zu machen, dass es auch irgendwie schnell gehen muss? Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt an diesen Songs auf dem Album jetzt nochmal 2 Wochen länger im Studio rumgewerkelt hätte, wäre was komplett anderes rausgekommen. Das ist ja schon sehr, also ja, schon sehr roh, was da am Ende steht.
Also hätten wir jetzt noch 2 Wochen mehr Zeit investiert, wir hatten sie ja, hat ja keiner drauf gewartet, dann wären es einfach mehr Songs geworden. Also wir hätten einfach mehr Songs kreiert, weil es war relativ schnell klar, wann ein Song fertig ist, also wie er funktioniert.
Und das war ja auch die Aufgabe von Moses, dass er dann sehr kritisch an die Sache gegangen ist und auch uns immer wieder herausgefordert hat und gesagt, hier, da müssen wir noch was machen, da fehlt noch was und Aido, die Performance da nochmal was drauflegen. Und das war schon sehr, sehr gut. Aber Eide und ich, wir haben immer schnell Platten aufgenommen. Wenn du überlegst, wie lange die erste Blackmail, 2 Tage Maximum, 3 Tage Aufnahme und dann nochmal 3 Tage mischen. Das war bei Harmful genauso. Und diese Energie hat ja auch etwas Besonderes.
Also ich habe gar nicht viel Zeit im Studio. Ich habe auch schon Platten gemacht, die haben viel, viel länger gedauert.
Ja.
Und das ist auch gut, wenn das so ist. Also es gibt jenes Projekt und anderes Projekt, da brauchst du geschätzt 4 mal 3 Tage und dann ist das fertig. Und andere Platten brauchen halt ein Jahr, bis das ganz passend ist.
Ja.
Ich glaube, mit dem Aaron, ich glaube, du wirst nie länger als 1 Woche brauchen für ein Grundgerüst für eine Platte, weil bist halt so. Das muss immer schnell gehen, also was auch gut ist.
Nee, du hast recht. Aber es ist gut auf der einen Seite, aber dadurch entstehen halt natürlich auch Platten, die du anhörst und sagst, oh, es hätte mehr werden können. Aber am Ende ist es dann so. Es ist wie eine Beziehung. Manchmal investierst du Zeit und manchmal nicht. Und dann hat diese kurze Beziehung auch etwas für sich. Aber man realisiert, okay, das hätte man sich auch vielleicht sparen können.
Der Aaron vergleicht übrigens alles mit einer Beziehung. Also alles im Leben und jede Eigenschaft kann der ja auf eine Beziehung runterbringen.
Ja, aber ist doch auch so.
Also eine Band auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall eine Beziehung vergleichen. Ich musste jetzt grinsen, weil das genau das ist, was ich jetzt eigentlich über die Musik sagen wollte. Ich finde es total krass. Es gibt ja so, ihr seid alle in anderen Bands aktiv gewesen oder aktiv. Du hast jetzt gerade mit Thomas auf Friends gemacht. Aber bei Musa Da ist es wirklich so, also zum Beispiel du jetzt, Aido, ne? Du singst ja auch oft aus der Ich-Perspektive, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du mich ansprichst, also du jetzt, sondern ich habe immer das Gefühl, die ganze Band spricht zu mir. Das ist total komisch. Du hast ja jetzt eben gesagt, eine Beziehung kann eigentlich vielleicht nicht so lang dauern, aber trotzdem in dem Moment intensiver sein. Und abgesehen von diesen knappen Songs ist das für mich so die größte Stärke von dem Album. Ich finde wirklich, da irgendwie hat so ein kleines Eigenleben bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Also bei mir kommt es zumindest so an.
Das ist ja das schönste Moment, was man so kriegen kann für eine Platte, ne?
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das draußen die Leute so aufnehmen. Weil während wir dieses Album gemacht haben, gab es ja Ups und Downs. Ist es das? In welche Richtung geht das? Weil viele Songs auch eine andere Sprache sprechen. Zum Beispiel gibt es dieses I'm Fine Thanks, wo Aido Sprechgesang ausprobiert und dann gibt's wieder Musa Da als Instrumental und Halo, was ziemlich Punk-Metal-lastig abgeht. Und also ich glaube, dass diese Symbiose, das ist, was auch draußen ankommt und die Leute Sehnsucht danach hatten, glaube ich. Dann zeigt's wieder, was Aido mal gesagt hat, nicht einfach mal machen, nicht viel nachdenken, passt das jetzt, passt das nicht, weil wir sind alle grundverschiedene Menschen, sprich Aido, ich, Thomas, Moses. Und wenn man da zu rational dran geht, kommt man vielleicht niemals in diese Situation, dass man gemeinsam Musik macht. Und ich schaue mir gerade die Beatles Get Back an. Da musste ich oft daran denken. Wir sind sehr unterschiedliche Charakteren, aber gemeinsam entsteht etwas Besonderes. Und das ist das größte Geschenk, was man haben kann.
Ich habe auch gerade diese Get Back-Doku gesehen. Und ich muss sagen, dass die Beatles eigentlich der Prototyp jeder Band sind. Also das, was man da sieht, wirst du bei jeder Band, oder wir sind ja in dem Falle eigentlich keine Band, aber als wir im Studio waren, waren wir ja eine Band. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach, du kriegst einen Einblick in die Situation, wie Bands funktionieren. Und das ist so gut eingefangen. Das ist fantastisch, absolut fantastisch. Und ich habe zum ersten Mal auch die Beatles komplett anders gesehen. Ich habe zum Beispiel John Lennon ganz anders eingeschätzt, als wie er da wirklich ist. Mhm. Ich habe immer gedacht, das wäre der Stressige, der irgendwie nervt und sagt, nee, das mache ich nicht oder das. Nein, John Lennon ist der Typ, der irgendwie für alles zu haben war.
Ja, aber das täuscht, weil er hat ja da schon aufgegeben. Der war in den ersten 3 Jahren, 4 Jahren eine andere Persönlichkeit. Und das hat ja auch Paul McCartney gesagt. Ich fühle mich nicht gut dabei, der Boss zu sein. Und seit 3 Jahren ist er Boss, weil es ist eher Gleichgültigkeit, was du da siehst. Also ich habe Gleichgültigkeit wahrgenommen bei John Lennon. Eher so.
Ich überhaupt nicht. Er hat gesagt, lass mal machen. 20 Tage.
Ja gut, aber er war auch sehr launisch. Mal war er super dabei und dann war er auch oft genervt von Paul McCartney. Wenn Paul McCartney dann kam und sagt, hier, ich will so haben, dann ist George Harrison raus. Also es war schon, also die Spannung, die hat man schon mitbekommen, aber das macht den Film ja auch aus.
Also der einzige genervt war von Paul McCartney, war George Harrison, der ja dann auch schön ausgestiegen ist. Grandioser Moment, finde ich. Ich habe John Lennon echt ganz anders wahrgenommen. Ich habe den eher als aufgegeben, mag ja sein, aber trotzdem noch Across the Universe da reingesteuert, was ja ein Wahnsinnssong ist.
Unglaublich war bei George Harrison, als er All Things Must Pass angeboten hat. Und das war so, ah ja, okay, aber das wurde dann dezent einfach zur Seite. Da hatte ich mir auch gedacht, kann nicht wahr sein, das ist so ein grandioses Lied.
Ich hätte aber noch eine Frage, weil Aido, du hast jetzt gesagt, das ist quasi so die Basis jeder Band. Aber natürlich, es gibt ja irgendeinen Grund, warum ihr diese unterschiedlichen Symbiosen auch immer eingeht und warum du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ja, Aaron, ich mach mit, oder warum Aaron gesagt hat, ich suche mir jetzt noch Leute. Was habt ihr denn jetzt im Rahmen von Musa da dazugelernt durch die Zusammenarbeit mit dem anderen? Irgendwas muss ja, ihr seid ja nicht immer die gleichen Künstler.
Also ich habe viel gelernt bei dieser Platte. Zum Beispiel, dass diese Art der Musik, obwohl ich sie gar nicht mag, das ist überhaupt ganz weit von dem weg, was ich eigentlich gut finde. Aber ich kann das gut. Und hier Aaron hat auch so geliefert, dass ich da wahrscheinlich wäre im Schlaf noch irgendwas dazu eingefallen. Ich fand das für mich eine Erkenntnis, okay, das liegt mir anscheinend, obwohl es nicht genau mein Ding ist. Ich würde lieber andere Sachen machen. Aber das scheint mir zu liegen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man jetzt nicht unbedingt diese Band-Kennenlernphase durchmachen muss. Ich meine, Aaron kenne ich jetzt seit fast 30 Jahren, oder?
Ja, 30 Jahre.
Ohne, dass ich dich kenne.
Richtige Freude, ja, ja.
Man merkt,
ich habe immer geahnt, wie er ist, und es ist alles wahr geworden. Und das ist, man brauchte das nicht, um so eine kompakte und in sich schlüssige Platte zu machen. Also fand ich beeindruckend, also von uns allen, dass wir das irgendwie geschafft haben. Ich habe auch gedacht, das wird eher so eine Session-Platte, aber ist es ja gar nicht geworden. Das klingt ja jemand, also in dem Fall ja Aaron, sich lange Gedanken darüber gemacht. Das hat irgendwie, wie durch einen ganz großen Gotteszufall, hat es in sich, ist es ineinander gegangen. Man sieht diese Handbewegung gar nicht, ne, die ich mache. Das ist ja ein
Podcast. Doch, ich sehe die. Ja, ich sehe die.
Nee, für mich war das auch, was Aldo gesagt hat, absolut so eine Symbiose aus Komponenten, die wirklich ineinander gegriffen haben. Ich hatte immer das Gefühl, dass alles seinen Platz finden wird. Manchmal war ich beim Mix auch, habe ich immer gedacht, oh Gott, wie kriegen wir das zusammen? Weil es war nicht so einfach, weil wir keinen Bassisten haben. Mhm. Und das war sehr anstrengend. Der Mix war sehr anstrengend, aber ich durch die Corona-Phase und dadurch, dass ich nicht vor Ort beim Mischen war, hat sich das sehr gestreckt und ich konnte Mixe liegen lassen, nochmal anhören, mich mit dem Greg, der die Platte gemischt hat, unterhalten. Und also generell hatte ich immer das Gefühl, das ist ein Puzzle und dieses Puzzleteil, was noch fehlt, wird kommen.
Du hast jetzt gerade angesprochen, ihr habt keine Bassistin oder keinen Bassisten. Ich dachte nämlich kurz, Moses hätte vielleicht ein bisschen was gespielt. Wie sieht's denn generell aus? Geht es weiter mit der Band und würdet ihr vielleicht jemanden dazu nehmen, der Bass spielt?
Ich habe neulich, weil ich mit dem Thomas frühstücken in Berlin und da haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Also Bassisten auf keinen Fall. Das würde auch das bringen, was man erwartet. Ich glaube schon, dass man das reproduzieren kann, so wie Moses im Kopf hatte mit dem DI-Box, aber das führt jetzt zu weit. Ich weiß nicht, wie Aido das sieht, Bassisten, aber ich denke, der Bassist wäre dann auch auf der Platte willkommen gewesen.
Ich habe jetzt keinen Bass vermisst auf der Platte, tatsächlich. Ich habe nie was gegen eine Bassistin. Ich hätte gerne Bassistin, aber find die mal. Aber ich glaube, diese Band braucht erstmal keinen Bassisten. Nee. Ich weiß auch wie, ob das noch mal weitergeht, aber glaub, du kannst das immer überbrücken mit deinem, wie heißt das Ding? Octava,
genau. Octava und die DI-Box, die vorgeschaltet wird, dass man nur das DI-Signal hat. Aber das kriegt man alles hin. Das hat man jetzt auch auf dem Album hingekriegt. Und
man muss natürlich auch sagen, diese Platte hatte natürlich auch einen sehr guten Stern, weil es ja Corona gab. Alle hatten irgendwie Zeit.
So ist es, ja.
Man musste sich noch nicht mal freinehmen, weil man hatte ja frei. Je nachdem, wie lang das hier noch geht. Ich habe ja gehört, wir haben schon wieder einen Lockdown demnächst. Vielleicht kriegt man das da nochmal hin oder kurz danach. Ja. Keine Ahnung. Ja, warum nicht? Ein Grundstein ist ja gelegt. Ich bin leider nicht der Treibende in dieser Band. Das ist Aaron. Wenn Aaron mir nochmal so einen Schwung Demos schickt, die mich irgendwie kicken, warum nicht? Das hat ja total viel Spaß gemacht. Und auch wenn das nicht meine Musik ist, ich kann schon beurteilen, ob das eine gute Platte ist oder nicht. Das ist echt eine gute Platte geworden für das, was wir da investiert haben. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie so gut wird. Ich bin immer für gute Musik als für schlechte.
Verfolgt ihr denn aktuelle Musik? Also so wirklich Musik, die sich neu gebildet hat, falls man das überhaupt sagen kann, dass sie sich neu gebildet hat?
Ich höre ganz viel neue Musik. Also ich höre fast in alles rein. Und ich bin auch der Meinung, dass es jedes Jahr so 20, 30 Platten gibt, die ich echt gut finde. Ich weiß nicht, ob die über die Zeit bleiben. Mhm. Aber dieses Jahr kamen echt tolle Platten raus. Und letztes Jahr auch. Und die Jahre davor auch. Aber man kann echt nicht mehr von neuer Musik reden. Es wird ja alles irgendwie reproduziert und man kann irgendwie froh sein, wenn ein neuer Aspekt mal dazu kommt. Und mich hat es gar nicht gewundert, dass wir jetzt eine 90er-Platte gemacht haben, weil immer, wenn ich Aaron getroffen habe in den letzten paar Jahren, war, muss doch mal wieder wie früher. Und ich muss ihm irgendwie auch recht geben. Also bis auf ein paar Leute, wie zum Beispiel die hier bei Radio 1, die alle gesagt haben, boah, wie kann man denn jetzt 90er-Musik machen, sind ja alle froh, dass es jetzt wieder 90er-Musik gibt. Also dass es eine Platte gibt, darauf können sich ja jetzt irgendwie alle einigen, wo alle sagen, ey geil, ist ja wie früher. Mhm. Es holt mich ja total ab. Das sind ja genau meine Gefühle, die ich musikalisch erwarte. Ne?
Genau.
Und das finde ich irgendwie schön. Ich bin mal gespannt, ob wir auch ich mache gerade mit so 20-jährigen Musik. Ich bin aber mal gespannt, was die zu der Platte sagen, ob wir die jungen Leute eigentlich auch damit abholen können oder abgeholt haben. Die Platte ist ja raus.
Hängt das nicht davon ab, ob die Gitarrenmusik wieder bei den 20-Jährigen angesagt ist? Ich sehe es bei meiner Tochter zum Beispiel. Sie liebt die Platte. Aber sie liebt die Platte, weil Aido diese Melodien hat. Oder die Melodien hinzufügt, dass die Härte rausgenommen wird und du immer wieder so Hooklines hast. Mhm. Und das holt die 18, also meine Tochter ist 13, aber sie kann alles mitsingen. Und macht das auch, feiert das Album total ab. Und ich weiß nicht, ob 20-Jährige, die keine Gitarrenmusik hören, da noch richtig, ob man die abholen kann oder bekehren kann, jetzt Gitarrenmusik zu hören. Das ist für mich eigentlich das Interessante.
Ja, und komischerweise ist es ja auch so, warum sagt man nicht einfach Rockplatte? Man sagt immer 90er. Es sagt ja auch niemand, ich höre 50er-Jahre-Musik und mein Soul. Es ist total komisch, dass man, wenn man sagt 90er-Jahre-Musik, dann meint man eigentlich Rock. Das ist eigentlich irgendwie auch ein bisschen traurig.
Ja, Rock gab es doch auch schon in den 80ern.
Aber trotzdem, also, was hast du denn? Wir haben doch jetzt einfach das Wort 90er-Jahre-Musik benutzt und alle das Gleiche. Niemand von uns hat jetzt an Dancefloor gedacht, sondern man verbindet damit irgendwie diese ganz bestimmte Art von reduzierter Rockmusik.
Stimmt. Also ich weiß, dass die ganzen Kids gerade wieder weggehen vom Hip-Hop, also die paar, die ich regelmäßig treffe oder im Laden mal treffe, die hören alle wieder Rockmusik. Das hat viel damit zu tun, dass es sehr, sehr viele coole, die recyceln zwar den Rock einfach nur, aber es gibt sehr, sehr viele coole neue, junge Bands, die diesen Aufbruch-Spirit nochmal neu zu verkaufen wissen. Oder die haben auch nicht im Kopf, dass es hier um Verkauf geht. Es geht einfach darum, dass sie Spaß dran haben, zusammen zu musizieren. Und es entsteht einfach diese Energie. Und das erreicht die Leute einfach. Und wenn wir irgendwie auch da in diese auch gehört werden könnten, was ja auch wahrscheinlich passiert, dann freut mich das. Dann ist das gut.
Ich war im Auto und dann habe ich die Mixer angehört und meine Tochter war neben mir und ich war halt total in dieser Welt, okay, mal sehen, kommt die Platte raus, kommt nicht und was passiert und wie wird es passieren und dann hat meine Tochter mir gesagt, Papa, die wird in die Charts kommen, die Platte. Und habe ich gesagt, ach Quatsch, doch, das ist so gut, das sind so klasse Melodien und es stört mich überhaupt nicht, dass da so viel Krach ist im Hintergrund, weil ich sehe alle Sachen mit. Und jetzt musste ich neulich dran denken, weil wir sind in den Charts gewesen mit diesem Album. Wir haben aber nur zu
welchen Platz habt ihr gemacht?
90 sind wir reingeschlittert, aber wir hatten alles ausverkauft. Wir hatten kein Vinyl mehr, nichts mehr. Und hätten wir 1000 Vinyl bestellt, als statt 500, wenn wir 60, 50, das meinte Isa. Ja. Ja, ja. Aber ich fand es nur witzig, dass sie dieses Gefühl hatte, das hat was Kommerzielles und sie hatte Charts in den Kopf. Und ich glaube nicht, dass sie auf die Gitarren gehört hat, sondern die Melodien, die einfach, also das heißt, man braucht keine Angst haben, Gitarren zu benutzen. Man muss halt einfach geile Melodien schreiben, gute Songs schreiben und dann so verpacken, dass die Kids mitsingen können. So haben die Beatles auch Songs gemacht und Legion anderer guter Bands. Ja.
Kannst du eine Band nennen, Aido, die du jetzt gut fandst? Die du jetzt noch nicht kanntest? Vielleicht eine junge Band?
Ich finde Squid Wahnsinn, falls sie dir was sagen.
Squid Game sagt mir was, aber...
Squid ist so eine, es gibt gerade so eine britische Bewegung, die so ein bisschen, die sind schon hart, aber auch eher sehr arty und sehr, die Songs sind alle...
Wie wird das geschrieben? S-Q-U-I-D.
Genau, das ist ein sehr kompromissloses Album und dann gab es noch eine aus der Ecke, die heißen Black Country New Road und dann gab es die dritte, waren Black Midi.
Ah, Black Midi kenne ich, die sehe ich live nächstes Jahr.
Hätte die jetzt eigentlich gesehen, aber wurde wieder abgesagt.
Black Midi, wie alt die sind?
Unter 30 noch.
Unter 30, Wahnsinn.
Ja, ja wohl, für, ja,
für uns. Für mich ist das jung.
Ja, absolut. Gehen auf die 50 zu, man. Oh Mensch, echt.
Wahnsinn. Oder so Bands wie Australien ist ja auch ganz weit vorne im Rock gerade mit King Gizzard und wie hießen die anderen nochmal? Violent Soho. Mhm. Also da passiert schon was. Das ist, beziehungsweise es war ja nie weg. Es war ja im Untergrund immer da, nur jetzt ist es auf einmal wieder so, dass so eine Band wie King Gizzard halt 5000er Hallen füllt weltweit und das ist gut.